Werte Hörer, es ist soweit. Heute feiert der Kontrafunk sein 4-jähriges Bestehen. Auch und vor allem dank Ihrer Unterstützung wuchs das rechte Radio zur rechten Zeit zu einem umfangreichen und hochwertigen Oppositionsmedium. Daher hat der Kontrafunk weder Kosten noch Mühen gescheut, um Ihnen anlässlich dieses Jubiläums eine besondere Live-Veranstaltung zu bieten. Im Kongresszentrum Würzburg erwarten Sie heute nicht nur hochkarätige Vorträge, sondern auch Musik des Weimarer Chores Anima Libera und eine Live-Ausstrahlung der beliebten Sonntagsrunde mit Burkhard Müller-Ulrich, Markus Krall, Gloria von Ton und Taxis und Julia Neidl. Wir bedanken uns herzlich für 4 Jahre treue Hörerschaft, für unzählige Erfahrung und für einen Teamgeist, den man in anderen Redaktionsstuben vergeblich sucht. Bleiben Sie uns auch weiterhin treu und freuen Sie sich nun auf den Wochenrückblick. Welche Folgen hat die Ablehnung der Nachhaltigkeitsinitiative für die Schweiz? Was sagt das jüngste Urteil des EuGH über die zukünftigen Leistungen für Asylbewerber in Dublin-Fällen? Und welche Themen wurden bei der ersten Innenministerkonferenz des Jahres in Deutschland besprochen? Das und mehr erfahren Sie in der nächsten knappen Stunde. Mein Name ist Robert Mayer und ich begrüße Sie feierlich zum Geburtstagsrückblick hier im Kontrafunk. Am 14. Juni lehnten die Schweizer Stimmbürger die Volksinitiative »Keine 10 Millionen Schweiz« ab. Das Ergebnis war knapp, aber deutlich. Etwa 55% der Stimmberechtigten sprachen sich gegen die Initiative aus. Mit Ja stimmten vor allem Bürger ländlicher und konservativer Kantone wie Appenzell, Uri, Thurgau und St. Gallen. Das bedeutet, die Schweiz wird keine verfassungsmäßige Obergrenze von 10 Millionen Einwohnern exekutieren. Asyl, Familiennachzug und Zuwanderung bleiben unangetastet. Mehr Informationen kamen vom SVP-Nationalrat Andreas Glarner.
Der Stimmungsumschwung kam aus der Angstkampagne der Gegnerschaft. Die haben zunächst mal mit Chaos-Initiative gedroht, haben gesagt, wir würden ins Chaos stürzen. Das verursacht schon mal viel Kopfzerbrechen bei vielen Leuten. Und dann eben die Wirtschaft, die so getan hätte, also würden alle Verträge dann gleich gekündigt. Und ich komme zum Schluss, wir haben nicht verloren, die Schweiz hat verloren. Die Kampagne war sachlich, war auf den Fakten basiert. Man hätte, da bin ich auch bekannt dafür, vielleicht noch ein bisschen aufdrehen können. Letztendlich scheiterte es an den Städten, an den urbanen Kantonen. Und das müssen wir zur Kenntnis nehmen. Wir haben 2014 abgestimmt, haben damals ganz knapp noch gewonnen über die Masseneinwanderungsinitiative. Jetzt 12 Jahre später, weil sie nicht umgesetzt wurde, haben wir 1 Million Menschen mehr. Und wir werden das ein nächstes Mal nicht mehr gewinnen können, weil zu viele Ausländer Schweizer wurden und dann nicht mit uns stimmen. Wir haben halt in Gottes Namen jetzt in den Städten drin, wo man direkt in die Straßenbahn sitzen kann, vielleicht weniger Probleme als rundherum. Ich meine, der öffentliche Verkehr ist uns am Anschlag, die Kriminalität ist enorm hoch, die Spitäler sind überlastet und wir haben wirklich, wirklich überall nur schwierigen Wohnungsmarkt, geschweige. Und das sind dann die gleichen Kreise, die den Wohnungsbau verhindern, die den Autobahnausbau verhindern. Es ist wirklich spannend, dass die dann so abstimmen. Aber es gab eine Kampagne der Wirtschaft, die da so getan hat, als hätten dann die Läden nicht mehr offen abends. Sie haben so getan, als hätten wir keine Fachkräfte mehr. Obwohl jede Branche genau die sind, auf denen wir am meisten Arbeitslose haben. Und dann gab es einen Bundesrat, unseren Bundesrat Janz, der wirklich gelogen hat, indem er gesagt hat, das Spital seines Heimatkantons müsse dann sofort schließen, wenn die Initiative angenommen würde. Also da haben die Leute, sind einer Angstkampagne aufgesessen. Wir hatten ja niemanden nach Hause gesandt. Es ist ja nicht so, dass dann irgendwelche Rückführungen erfolgt wären. Die erste Maßnahme war ja dann, den Familiennachzug zu begrenzen bei Neuzuwanderern und die Asylschiene endlich zu begrenzen. Und deshalb hätten die bestens Integrierten keine Angst haben müssen. Und ich glaube, dass auch viele von denen uns zugestimmt haben. Es sind dann eher die via Asylschiene zu uns gekommen sind und inzwischen eben leider auch abstimmen dürfen, die das dann mit verhindert haben. Ich komme übrigens zum Schluss, dass ich nächste Woche einen Vorstoß in Bern während der Session einreichen werde, der da heißt, die Asylbewerber müssen künftig nach dem Ausgang dieser Abstimmung verteilt werden. Es kann nicht sein, dass die Städte uns immer solche Ergebnisse aufs Auge drücken, aber dann die Folgen im Land draußen ausgetragen oder ausgehalten werden müssen. Also ich werde einen Vorstoß machen, dass man die Asylbewerber nach dem Schlüssel dieser letzten Abstimmung verteilen muss künftig. Wir werden natürlich weiter kämpfen, aber als gute Demokraten haben wir auch das Ergebnis zu akzeptieren. Und ich komme eigentlich zum Schluss, dass wir uns nicht mehr allzu heftig wehren sollen, weil dann sieht man umso schneller dann die Folgen, die wir heute zwar haben, aber nicht alle wahrhaben wollten. Und der nächste große Kampf, sogar eine große Schlacht, steht ja bevor mit dem Unterwerfungsvertrag mit der EU, wo die Personenfreizügigkeit ja auch wieder eine wichtige Frage darstellt aus dem ganzen Paket. Und dieser Schlacht werden wir uns nun widmen.
Anfang Februar forderte Sachsens CDU-Innenminister Armin Schuster, die Strafmündigkeitsgrenze von 14 auf 12 Jahre zu senken und begründete diesen Vorschlag mit der steigenden Zahl schwerer Straftaten durch Jugendliche in diesem Alter. In Deutschland ist diese Grenze in § 19 des Strafgesetzbuches geregelt und kann demnach nur durch ein Bundesgesetz geändert werden. Sachsen allein kann die Strafmündigkeit also nicht ändern. Der Vorschlag wurde dennoch bei der diesjährigen Justizministerkonferenz in Hamburg besprochen. Was dabei herausgekommen ist, besprachen wir mit dem Rechtsphilosophen und Strafrechtsgelehrten Professor Thomas Seibert.
Kinder sind unter 14-Jährige im strafrechtlichen Sinne in Deutschland. Das wird nicht in allen europäischen Ländern und in den USA schon gar nicht so gehandhabt. Es gibt und gab im Übrigen seit dem römischen Recht eine Grenze der Mündigkeit, der Strafmündigkeit, die bei 7 Jahren lag. Das gilt auch in manchen Staaten der USA bis heute. Die Zahlen haben sich vermehrt, aber nicht nur die Zahlen sind ausschlaggebend. Es ist sicherlich bemerkenswert, was sich qualitativ ereignet hat. Darauf nehmen auch entsprechende Gesetzgebungsanträge, beispielsweise der AfD-Fraktion in Sachsen, Bezug. Das sind spektakuläre Fälle und neben diesen Mordfällen mit Körperschaden treten Serientaten in Einbruchsfällen, in Drogenhandelsfällen und Ähnlichem, wo man gerne Kinder einsetzt. Insgesamt besteht dieses Klima, und zwar völlig unabhängig von den Zahlen, seit dem Jahre 1923, da ist ein Jugendgerichtsgesetz eingeführt worden und die Strafmündigkeitsgrenze, die im Deutschen Reich seit 1871 bei 12 Jahren lag, auf 14 Jahren angehoben worden. Das hatte nichts mit Straftaten und Kriminalitätsentwicklung zu tun, sondern war ein Ergebnis, man sagt im Rückblick, der deutschen Reformpädagogik. Also der Idee, dass man durch Erziehung, Zuwendung, Heime, Aufsicht, Anleitung alles viel besser würde erreichen können als durch Strafen. Der Gedanke ist virulent, er ist bis zum heutigen Tage geblieben. Und dient, muss man, wenn man die Augen offen hat, sagen, dazu, die Kriminalität ausländischer Banden zu verschleiern. Die rigide kriminalsoziologische Schule überhaupt ist die Debatte, auch 1923 in der Folge, soziologisch geführt worden. Was für Zwecke werden verfolgt? Und diese Zwecke kann man unabhängig setzen von Zielen, die man wirklich erreicht. Sagen, das haben wir bisher zwar nicht verwirklicht, aber es ist nach wie vor das Ziel, das es zu verwirklichen gilt. Und das hat eine große rechtsphilosophische Hintergrundfolie, nämlich unter anderem die deutsche Aufklärung, die das moderne Strafrecht begründet hat und die von Schuldfähigkeit und Einsicht ausging. Und mit der Beherrschung der eigenen Handlungen ist möglicherweise das Rechtsbewusstsein und die rechtliche Einsicht nicht notwendig verbunden. Das sind teilweise willkürliche Zuschreibungen und die kann man dann numerisch 12, 14 Jahre, das kann man nach Einschätzung oder Geschmack festsetzen. Strafrecht ist zur eigentlichen Zweckverfolgung immer denkbar schlecht geeignet. Die Justiz eignet sich nicht dafür, die Gewalt auf den Straßen effektiv zu begrenzen. Das, was ich beobachte und auch die Diskussionen, die ich erlebe, sind solche, die im Publikum geführt werden, für die nicht beteiligten Dritten. Und aus deren Perspektive ist auch das Verantwortungsverfahren, das sogenannte, begründet und gestaltet worden. In vieler Hinsicht ist das Jugendstrafverfahren, so wie es jetzt derzeitig praktisch betrieben wird an den Amtsgerichten, bei den kleineren Fällen, die auch durchaus gravierende Folgen und Opferverletzungen nach sich ziehen können. Das ist ein Verantwortungserziehungsverfahren. Jugendstrafe als Freiheitsstrafe wird nur im äußersten Notfall verhängt. Da muss es schon entsprechende Vorstrafen geben. Und da das eine Stufenleiter der strafrechtlichen Justizkarriere voraussetzt, dauert das eine Weile.
Die Ukraine hat ihren Verteidigungs- und Rüstungsetat um etwa 30 Milliarden auf rund 85 Milliarden Euro für dieses Jahr erhöht. Das Land verwendet einen Großteil seiner Steuer- und sonstigen Staatseinnahmen für Verteidigung und Sicherheit. Hinzu kommen Zuschüsse aus dem Ausland. Wofür das Geld mutmaßlich verwendet wird, erläuterte der Osteuropa-Historiker Alexander Rahr.
Formal ist das ein Kredit der Europäischen Union, nicht der Amerikaner. Die Amerikaner haben sich aus der Unterstützung der Ukraine weitestgehend herausgezogen. Sie liefern zwar noch Waffen, aber diese Waffen kauft die Europäische Union, mit anderen Worten Deutschland, weil Deutschland das zahlenkräftigste Mitglied der Europäischen Union ist und auch die Verantwortung für die Aufrüstung der Ukraine fast im Alleingang übernimmt. Das muss man auch an dieser Stelle sagen. Aber letztendlich hofft die Ukraine jetzt mit Hilfe der Europäer, ihre Aufrüstung zu stärken, um vieles zu stärken, um zwei Dinge zu tun. Das eine ist, und da wird die Ukraine vollkommen unterstützt von den Spitzen der Europäischen Union, vor allen Dingen von Deutschland, England und Frankreich. Man hofft, aus meiner Sicht naiverweise, aber man hofft trotzdem, dass man Russland auf dem Schlachtfeld noch besiegen könnte. Und dafür ist das Geld dann jetzt vorgesehen. Die Ukraine soll eine letzte große Chance erhalten, mit all dieser Rüstung, die jetzt zur Verfügung steht, den Russen eine strategische Niederlage zuzufügen. Zweitens geht es um die Entwicklung danach. Jeder weiß, dass früher oder später ein Friedensvertrag für die Ukraine kommen muss. Weder die Ukraine noch die Russen haben genug Soldaten, um 10 Jahre weiterzukämpfen. Viele hoffen auf ein Ende des Krieges schon im Herbst oder im Winter diesen Jahres. Aber die Europäische Union, das hat man ja auch gesehen nach diesen Verhandlungen, die Zelensky mit Merz, Starmer und Macron geführt hat, wird, wenn es nach Europa und der Ukraine geht, eine riesige weitere Unterstützung in Sachen Rüstung erfahren. Und zwar sollen Fabriken, soll eine Rüstungswerkstatt, sollen neue Drohnenfabriken, aber vor allen Dingen Raketen auf dem Territorium der Zentralen und der Westukraine aufgerichtet werden, um Russland, wie man hier sagt, im Westen davon abzuhalten, weiter die Ukraine anzugreifen. Aber im Grunde genommen geht es darum, die Ukraine praktisch näher in die NATO zu führen und zu einem Frontstaat der Europäer gegen Russland aufzubauen. Das ist meiner Meinung nach noch höchst problematisch, diese Frage. Wie sie sich klären wird, weiß ich nicht. Aber das ist dort, wo wir jetzt stehen.
Die Erhöhung des Budgets sei abgesichert durch eingefrorene russische Vermögenswerte. Was bedeutet das?
Rechtlich bedeutet das aus meiner Sicht noch gar nichts, weil im Grunde genommen muss ja Russland in diesem Fall auch angehört werden. Und wenn es zu einem Frieden kommt, wird Russland natürlich das Geld, das Russland gehört, zurückfordern. Aber wenn es nach Europa und der Ukraine gehen würde, dann müsste die Ukraine in der Tat aus diesen russischen Etats, aus diesen russischen Geldern, die Russland seinerzeit in Europa investiert hat, bezahlt werden. Und da liegen 100, manche sagen fast 300 Milliarden irgendwo im Westen, die Russland nach Kriegsbeginn nicht abziehen konnte, nicht abziehen durfte oder vergaß, in Anführungszeichen, abzuziehen. Das Geld ist unter der Kontrolle des Westens, westlicher Banken, westlicher Organisatoren. Und sie werden dieses Geld, solange die Sanktionen bestehen, nicht an Russland aushändigen, sondern an die Ukraine. Es ist vorgesehen, das ist aber wiederum westliches Denken, westlicher Ansatz, dass das Geld irgendwann mal an Russland zurückgezahlt werden muss. Das ist zu rechtens, aber nur, wenn Russland der Ukraine eine sehr hohe Kompensationssumme für die Kriegsschäden bezahlt, was Russland natürlich nicht tun wird, niemals tun wird. Und das bedeutet natürlich, dass dieses Geld zunächst einmal, das russische Geld, an die Ukraine geht und die Ukraine damit für die nächsten 2 Jahre aufgerüstet werden soll. Rechtlich ist das sehr fragwürdig. Nicht alle westlichen Staaten sind dafür. Da gibt es noch sehr viele Hürden zu überspringen. Aber wie wir sehen, die deutsche Regierung, die sich dafür stark macht, dieses Geld wirklich an die Ukraine zu geben, mit Ursula von der Leyen an der Spitze, die Europäische Kommission auch in diese Richtung drängt und führt, dass das alles so bewerkstelligt wird. Russland wehrt sich durch internationale Gerichtshöfe, versucht es, das Geld zurückzubekommen. Aber die Europäer halten zusammen und der Westen will das Geld an die Russen nicht ausbezahlen. Es stimmt, dass sowohl aus China, Indien und anderen wichtigen außereuropäischen Städten hier auch große Kritik an dieser Maßnahme der Europäischen Union, nämlich an der praktisch Privatisierung, anders kann man ja nicht sagen, dieses russischen Haushaltsgelder kommt. Also die Kritik wird immer lauter, aber der Westen besteht auf seinem Standpunkt. Und es gibt aber eigentlich ein rechtliches Problem, das wir hier noch nicht besprochen haben, das sind die Belgier. Das Geld liegt vor allen Dingen in Belgien. Und der belgische Premierminister, die belgische Regierung ist gegen eine Vergabe eines solchen Kredits an die Ukraine. Es wird aber trotzdem getätigt. Deshalb muss man natürlich ganz genau in die Kulissen schauen, inwieweit tatsächlich direkt russische Gelder, die, wie gesagt, eingefroren wurden in Brüssel, hier tatsächlich an die Ukraine übergeführt werden? Oder gelten diese Gelder irgendwo noch Garantie für einen anderen Kredit, den gezielt einige europäische Länder, ich nenne hier mal Deutschland, aber vielleicht auch andere Länder, möglicherweise der Ukraine schon geben, mit der Hoffnung, dass sie das Geld durch die russischen eingefrorenen Gelder abgesichert bekommen?
Am 4. Juni entschied der Europäische Gerichtshof, EuGH, über die Leistungen für Asylbewerber in sogenannten Dublin-Fällen. Die Dublin-III-Verordnung trat im Juli 2013 in Kraft und besagt unter anderem, dass Asylverfahren grundsätzlich nur von einem Mitgliedstaat bearbeitet werden können. Sie regelt, welcher Staat für die Asylprüfung zuständig ist. In der Praxis übernimmt das meistens der erste Staat, in den ein Asylsuchender einreist. Der EuGH entschied nun, dass Deutschland bestimmten Asylbewerbern die existenzsichernden Leistungen nicht vollständig entziehen darf, auch wenn eigentlich ein anderer EU-Staat für ihr Asylverfahren zuständig ist. Über den Fall informierte der Historiker Professor Ronald G. Asch.
Die deutsche Regierung hat versucht, Sozialleistungen für Asylbewerber, für die eigentlich nach den Dublin-Vereinbarungen ein anderes europäisches Land zuständig ist, zu kürzen, um diese Bewerber dann dazu zu bewegen, sagen wir, nach Bulgarien, Griechenland oder Italien zurückzugehen. Und das wurde zumindest in der Form, wie es bisher gemacht wurde, vom Gerichtshof für illegal erklärt, weil die Sozialleistungen sich auch an dem orientieren müssen, was ein Staat seinen eigenen Bürgern an Sozialleistungen gewährt. Italien zum Beispiel hat einen Sozialstaat, der viel sparsamer ist, nicht bei Renten, aber eben bei Leuten, die bedürftig sind, als der deutsche. Also können die Sozialleistungen für Asylbewerber auch geringer sein. In Deutschland müssen sie großzügig sein, weil sie eben in Form des Bürgergeldes auch sonst großzügig sind. Das ist eine gewisse juristische Logik, führt aber natürlich dazu, dass es weiter sehr starke Pull-Faktoren gibt bei der Verteilung von Migranten innerhalb der EU. Die rechtlichen Grundlagen für diese Fälle sind vor kurzem nochmal geändert worden. Ich bin jetzt nicht genug damit vertraut, bin ja auch kein Europarechtler, welche Auswirkung das für die Rechtsprechung in Zukunft haben wird. Vielleicht wird es in Zukunft dann etwas einfacher sein, doch gewisse Sanktionen zu verhängen. Das muss man abwarten. Aber beim jetzigen Stand der Dinge heißt das natürlich, dass wie bisher diejenigen Asylsuchenden, die die Außengrenzen Europas überschritten haben, sich sehr stark konzentrieren werden auf relativ wenige Länder in der EU, wo sie sich dann niederlassen werden. Also die eigentlichen Grenzländer, die natürlich selber ein legitimes Interesse daran haben, dass nicht alle bei ihnen bleiben, werden dadurch faktisch entlastet. Die Binnenländer der EU, zu denen Deutschland gehört, mit relativ großzügigem Sozialsystem, werden weiter überproportional belastet. Und das ist schon auch einfach fiskalisch ein Problem, wie wir an den hohen Bürgergeldausgaben ja sehen. In der Vorbereitung für dieses Interview habe ich mir mal die einschlägige Literatur angesehen und ich war dann sogar fast etwas erstaunt, dass unter Europarechtlern, natürlich nicht bei allen, aber doch bei vielen Europarechtlern man die Meinung findet, dass es so etwas wie einen Kompetenz-Creep gibt durch die Urteile des EuGH, dass also durch die Hintertür die Kompetenzen der EU immer weiter ausgeweitet werden, und zwar in Gestalt von Case Law, also Einzelfallurteile. Und das hat tatsächlich schon in den 60er Jahren begonnen. Schon in den 60er Jahren hat der EuGH sich auf den Standpunkt gestellt, das Europarecht hat einen absoluten Vorrang vor dem nationalen Recht, hat sich als Motor der Harmonisierung des europäischen Rechtes und der Durchsetzung dann später des Binnenmarktes verstanden und steht eigentlich auf dem Standpunkt, dass die vier Grundfreiheiten, die im Binnenmarkt gelten, einen absoluten Vorrang vor allen anderen Rechtsgütern haben und hat das sehr extensiv immer wieder ausgelegt. Also nicht nur der bekannte deutsche Verfassungsrechtler Dieter Grimm hat das vor einigen Jahren intensiv kritisiert, sondern das gilt auch für eine jüngere Generation, für Europarechtlerinnen, die dieses Thema aufgegriffen haben. Und das ist ein grundsätzliches Problem, weil hier die demokratische Legitimität letztlich auch fehlt. Auch Politikwissenschaftler haben ja kritisiert, wie Philipp Manow etwa, dass wir im Zuge der europäischen Einigung letztlich eine Entdemokratisierung erleben. Einerseits sind schon die normalen Entscheidungsprozesse der EU, an denen das Europaparlament beteiligt ist, die Kommission, der Europäische Rat, weniger demokratisch oder zumindest lässt sich das für den Bürger weniger als demokratisch erleben und nachvollziehen als Entscheidungsprozesse auf nationaler Ebene. Andererseits ist eben auf europäischer Ebene diese Richterherrschaft, die Gestaltung von Politik durch Gerichte besonders stark ausgeprägt. Im Grunde genommen treten die Richter des EuGH nicht nur rechtsprechend auf, sondern sie schaffen neues Recht faktisch, indem sie bestehendes Recht sehr extensiv auslegen und dynamisch weiterentwickeln. Und das ist eine wirklich gefährliche Entwicklung, weil damit auch das Vertrauen in die Demokratie schwindet. Und man darf sich dann nicht wundern, wenn es zu populistischen Revolten kommt, wie das ja in vielen europäischen Ländern der Fall ist.
Am 12. Juni 2026 fand der große Stahlaktionstag im saarländischen Völklingen statt. Er war Teil eines bundesweiten Aktionstags der Stahlindustrie. Teilgenommen haben unter anderem die IG Metall, Betriebsräte verschiedener Stahlunternehmen, Stahlarbeiter und einige Landespolitiker. Grund für die Demonstration ist die Krise der Stahlindustrie durch die sogenannten Transformationsvorgaben der EU und den damit einhergehenden modernen Ablasshandel per CO2-Zertifikat. Christoph Kanet von der Initiative Vernunftkraft beurteilte die aktuelle Lage. Ist dieser Zusammenschluss problematisch?
Das ist hier in der Tat problematisch, weil hier stellt sich eine geschlossene Phalanx aus Betriebsräten, Gewerkschaft, Politik und Stahlunternehmen hin und fordert die Protektion des eigenen Unternehmens. Das mag dann vielleicht noch regionalpolitisch verständlich sein, aber auch zu Lasten des übrigen deutschen Mittelstandes, der von den zunehmenden Energiepreisen und CO2-Abgaben belastet wird. Und das ist eine sehr, sehr problematische Konstellation. Zuerst einmal hat die Stahlindustrie, die deutsche Stahlindustrie, aber auch die europäische oder die EU-Stahlindustrie ein Problem. Das Problem besteht darin, dass der Emissionshandel für CO2 auf sie ab 2026 ausgeweitet wird. Für Ihre Hörer zum Hintergrund, dieser Emissionshandel funktioniert so, dass jeder Inverkehrbringer von CO2 dafür ein Zertifikat erwerben muss. Das kostet gegenwärtig 80 Euro pro Tonne. Und von dieser Last war die Stahlindustrie und auch andere Branchen der Grundstoffindustrie bislang befreit gewesen. Und das ändert sich jetzt. Also sukzessive bis 2034 wird die CO2-Belastung für die Stahlindustrie und andere Branchen nun angeknipst. Und das ist ein erhebliches Problem für eine Branche, die ohnehin schon unter erheblichem Druck steht. Und der Druck kommt da von zwei Seiten. Das sind zum einen die Chinesen, die Billigstähle, gerade so im Baubereich, sehr günstig anliefern, schon zu den heimischen Produktionskosten hier, aber auch Hersteller aus Korea, die auch hochwertige Stähle dann auf der Basis von geringeren Standortkosten, heimischen Standortkosten, vor allen Dingen für Energie, auch günstiger anliefern können. Kommt also jetzt die CO2-Belastung obendrauf, und diese ist ja schon so verabschiedet, dann ist die Stahlindustrie, wenn sie über den Hochofen geht, auf dem internationalen Markt nicht mehr konkurrenzfähig. Und vor diesem Hintergrund ist diese Idee entstanden, ja, Idee wäre schon ein bisschen verharmlos, es ist eigentlich eine politische Zielvorgabe, die man hier gesetzt hat, nämlich unser Stahl soll grün produziert werden. Klassischer Hochofenstahl können Sie in seinen Betriebskosten ungefähr so bei 450 Euro pro Tonne ansetzen. Das meiste kommt dabei aus den Kosten für Eisen, Erz und Kokskohle, die man halt für diesen Prozess benötigt und die dann natürlich auch dem Weltmarkt unterworfen sind. So, geht sie jetzt auf grünen Stahl über, ändert sich das Verfahren. Sie nehmen nicht mehr Kokskohle, um das Eisenerz zu reduzieren, sondern sie nehmen Wasserstoff. Und kleiner Blick zurück auf die Chemie in der Mittelstufe. Wenn Sie Wasserstoff oxidieren, entsteht Wasserdampf. Und dieser Wasserdampf ist dann frei von CO2-Emissionen. Und auf die Art und Weise bezeichnet man dies dann als grünen Stahl. Man würde es besser sagen, es ist dekarbonisierter Stahl, weil kein CO2 emittiert wird. Das Problem ist natürlich nur die Kosten, die dann entstehen, weil Wasserstoff ist extrem teuer und er ist kaum verfügbar. Und wenn man insbesondere die Wasserstoffkosten hier betrachtet und zusätzlich noch die Stromkosten, die hier noch hinzukommen, weil der so entstandene Eisenschwamm muss anschließend in Lichtbogenöfen wieder aufbereitet werden, dann kann man so rechnen, kommt man statt 450 Euro pro Tonne auf Kosten von 800 bis 1000 Euro pro Tonne. Und wenn man schon sagt, mit den 450 ist man auf einem Weltmarkt gegenüber gerade der asiatischen Konkurrenz kaum konkurrenzfähig, dann mag man sich mal fragen, wie man sich eigentlich vorstellen möchte, dass man mit 800 bis 1000 konkurrenzfähig sein möchte. Die Antwort ist, auf dem Weltmarkt ist man es definitiv nicht.
Vom 17. bis 19. Juni fand in Hamburg die erste Innenministerkonferenz des Jahres statt. Dort besprachen sich die Innenminister der Länder zu den Themen Zivilschutz und zivile Verteidigung, Migration und Asylpolitik sowie zu innerer Sicherheit und anderen Themen. Ob und inwieweit auch die AfD ein Thema war, fragten wir den ehemaligen Chef des Verfassungsschutzes, Hans-Georg Maaßen.
Heute Abend werden die A- und B-Innenminister getrennt tagen. A-Länderminister heißt, das sind die SPD-geführten Ministerien, B-Länder sind die CDU-geführten Ministerien. Da wird natürlich heute auf der Agenda stehen, was machen wir, wenn die AfD am 6. September den Ministerpräsidenten und dann den Innenminister in Sachsen-Anhalt stellen sollte. Und morgen findet dann das Kamingespräch statt, wo A- und B-Minister zusammen vereint sind unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Da wird das Thema sicherlich auch eine Rolle spielen. Es wird eine Rolle spielen, weil ich sage mal, das pfeifen die Spatzen von den Dächern. Die AfD hat eine gute Chance, wenn nicht sogar eine Wahrscheinlichkeit, in Sachsen-Anhalt am 6. September den Chef zu stellen. Und da stellen sich natürlich die A- und B-Länder die Frage, wie gehen wir damit um? Und die bisherige Haltung ist nach Möglichkeit ausschließen von jeglicher Regierungsmacht, ausschließen von einer Zusammenarbeit auf Bund-Länder-Ebene. Und ich denke, das wird jetzt das heiße Thema heute Abend, heute Nacht und morgen sein. Also ich denke, dass die Verfassungsjuristen und die Verwaltungsjuristen in den beim Bund, also im Bundesinnenministerium und in den Landesinnenministerium jetzt sehr intensiv darüber nachdenken, was man gegen die AfD noch alles im Köcher hat, was man rechtlich noch machen kann, jedenfalls bis in den grauen Bereich des rechtlich, kaum Möglichen. Da wird sicherlich über den Bundeszwang nach Artikel 37 nachgedacht, über die Bundesintervention nach Artikel 91 des Grundgesetzes. Das heißt, dass man die Polizei dem Bund unterstellen könnte, aber das sind beides Verfassungsnormen, die aus meiner Sicht hier nicht tragbar sind. Also selbst wenn man das Gesetz biegen wollte, es würde gebrochen werden aus meiner Sicht. Das ist nicht möglich. Die Innenminister und die Fachministerkonferenzen oder auch die Ministerpräsidentenkonferenz, inwieweit die AfD da ausgegrenzt werden kann. Hier handelt es sich um Konferenzen ohne jegliche Rechtsgrundlage. Weder in der Verfassung noch in irgendeinem anderen Gesetz ist die Zusammenkunft dieser Konferenzen vorgesehen. Aber trotzdem tagen die. Und die Tagung, die hängt immer davon ab, dass einstimmig entschieden wird. Und zwar deshalb, weil es um die Zuständigkeiten der Länder geht. Und jedes Land ist eben für das eigene Land verantwortlich und zuständig und kann nicht dominiert werden. Deswegen Einstimmigkeitsprinzip. Wenn jetzt tatsächlich entschieden werden sollte von den bisherigen Innenministern, man geht vom Einstimmigkeitsprinzip ab, muss ich sagen, ist das wertlos. Das ist deswegen wertlos, weil man dann ein AfD-regiertes Sachsen-Anhalt nicht dazu zwingen kann, mit Mehrheitsentscheidung eine Entscheidung der Innenministerkonferenz in Sachsen-Anhalt umzusetzen, weil es das Landesrecht betrifft. Sachsen-Anhalt kann sich nicht von diesem informellen, nicht gesetzmäßigen Gremium einer Innenminister- oder einer anderen Fachministerkonferenz vorschreiben lassen, wie es zu handeln hat. Beispielsweise, wenn also die Innenministerkonferenz entscheidet, wir wollen eine neue Polizeiuniform oder wir wollen jetzt neue Techniken für die Polizei oder die Feuerwehr einführen, kann Sachsen-Anhalt sagen, das bindet uns nicht, wir wenden das nicht an. Problematisch wird es dann für Sachsen-Anhalt nur dann, wenn es dann neue Standards sind und wenn Sachsen-Anhalt diese Standards nicht anwendet, dann nicht mitmachen könnte. Meinetwegen neue Funkfrequenzen für die Polizei, dann könnte Sachsen-Anhalt nicht mitmachen. Aber unter dem Strich wäre es letztendlich eine Entscheidung, die Sachsen-Anhalt nicht binden würde. Auf Bund-Länder-Ebene war mal für das Land Thüringen, ich meine, das war um 2012 herum, als noch Frau Lieberknecht Ministerpräsidentin war, Thüringen vom nachrichtendienstlichen Informationssystem abgeschaltet worden. Und zwar deswegen, weil Thüringen viele Informationen aus dem dortigen Verfassungsschutz öffentlich gemacht hatte und die Gefahr bestand, dass Thüringen auch die Interessen anderer Länder und des Bundes gefährden könnte, wenn immer geheime Informationen rausgegeben werden. Also damals ist Thüringen vom sogenannten NADIS abgeschaltet worden, nachrichtendienstlichen Informationssystem heißt das. Das war eine Art Ultima Ratio gewesen. Vorstellbar ist es, dass man dies auch gegenüber einem AfD-regierten Sachsen-Anhalt tun könnte, auch vielleicht nur eingeschränkt, dass man sagt, für den Phänomenbereich Rechtsextremismus bekommt Sachsen-Anhalt keine Informationen mehr. Bei der Polizei ist es wesentlich schwieriger, weil wenn Informationen nicht an Sachsen-Anhalt kommen oder von Sachsen-Anhalt nicht an die anderen Länder über das polizeiliche Informationssystem, dann funktioniert das ganze System nicht mehr. Und ich glaube nicht, dass jemand ernsthaft in einem anderen Land oder auf Bundesebene darüber nachdenkt, die polizeiliche Zusammenarbeit mit Sachsen-Anhalt in einem solchen Fall einzuschränken.
. 2022 warf der sich selbst als Satiriker bezeichnende Moderator Jan Böhmermann in seiner ZDF-Sendung Magazin Royal dem ehemaligen Chef des Deutschen Bundesamtes für Sicherheit und Informationstechnik, BMI, Arne Schönbohm vor, angebliche Kontakte zu russischen Geheimdiensten zu unterhalten. Daraufhin wurde Schönbohm unmittelbar nach der Sendung von der damals amtierenden SPD-Innenministerin Nancy Faeser seines Postens enthoben. Infolgedessen strengte Schönbohm vor dem Verwaltungsgericht Köln eine Mobbingklage an, die jedoch abgewiesen wurde, da kein Mobbing nachweisbar sei. Im Dezember 2024 urteilte das Landgericht München I in erster Instanz gegen das ZDF, dass bestimmte Aussagen aus der Sendung nicht weiter verbreitet werden dürfen. Dieses Urteil wurde vom Oberlandesgericht München 2026 bestätigt. Im Interview berichtete Schönbohm Näheres.
Na, ich habe das für vollkommen abstrus gehalten. Ich fand das auch irgendwie Es war ja keine Satire-Sendung, wie es immer gerne dargestellt worden ist vom ZDF, sondern es galt als eine Sendung, die etwas investigativ aufgemacht worden ist, also eher so im Sinne von Nachrichtenwert. Und ich fand das abstrus, also ich konnte mir das gar nicht vorstellen vorher. Sie müssen überlegen, meine Eltern sind ja in Bad Saar und Fürstenwalde geboren und sind dann in jungen Jahren, geflohen aus der SBZ praktisch. Und haben immer eine besondere Ferne gehabt, die gesamte Familie, zum Thema Russland und Kommunismus etc. Und da dann so etwas zu unterstellen, in irgendeiner Art und Weise, gerade auch nachdem es basierte auf einem Vortrag, den ich gehalten habe, der explizit von höchster Ebene im Innenministerium freigegeben worden ist, und darüber dann zu konstruieren, eine Russlandnähe und Nähe zu russischen Geheimdiensten, das ist bösartig und falsch, schlicht und ergreifend gelogen. Das ist das, was das Gericht festgestellt hat. Und darüber bin ich sehr dankbar. Es war ja ein großer medialer Hype, gerade nach der Sendung. Ging auf einmal auf Twitter oder auf X, wie es ja jetzt heißt, ein großer Hype rum. Also auch gerade von Ukraine-Befürwortern etc., von sogenannten Sicherheitsanalysten, die hunderttausende Follower gehabt haben, die dann auf einmal eine richtige mediale Blase geschaffen haben. Und alle Medien sind ja draufgesprungen. Sogar die Peru Times hat geschrieben, dass ich ein russischer Spion gewesen sei, der Sicherheitschef Deutschlands, Cybersicherheitschef Deutschlands. Und das basiert auf diesen Twitter-Nachrichten. Und der Kern von all dem war die Sendung von Herrn Böhmermann, die er als investigativ dargestellt hat. Ich habe recht gehabt, aber der Schaden bleibt. Es ist ja nun mal so, dass gut, die Ministerin ist nicht mehr da und viele andere Personen damals im Umfeld der Affäre sind auch nicht mehr da. Aber am Ende war es natürlich schon eine gesundheitliche Beeinträchtigung. Die Familie hat darunter gelitten, das Umfeld auch natürlich. Und das ist ja nicht schön, am medialen Ring durch die Manege gezogen zu werden. Nasenring. So, und die Rehabilitation, ich wüsste gar nicht, wie die aussehen kann, weil sie werden es immer im Netz dementsprechend finden, diese Sache. Und eine Entschuldigung oder etwas in der Art hat es weder von Herrn Böhmermann diesbezüglich gegeben, noch vom ZDF oder dem Intendanten selber. Insgesamt hat mich der ganze Spaß rund 60.000 Euro gekostet. Das war vor allem das Verwaltungsverfahren. Das jetzige Verfahren des ZDF ist deutlich günstiger. Und ich bleibe auf den Kosten sitzen. Aber der gute Ruf, der untadelige Ruf, die Wiederherstellung der Ehre praktisch, weil das war ja eher abschneidend, was dort geschehen ist. Das ist, glaube ich, wichtiger. Und vor allem, ich hoffe auch, dass es eine Signalwirkung hat gegen das ZDF und gegen Böhmermann, das nächste Mal etwas vorsichtiger zu sein mit den Äußerungen, die man macht, weil es hat auch immer Konsequenzen, meistens persönliche Konsequenzen. Es ist so, dass das Urteil jetzt gerade vom Anwalt Markus Hennig gelesen wird, geprüft wird und dann werden wir überlegen, was man noch weiter tun kann. Eine Revision ist ja nicht zugelassen, aber man kann gegen die Nichtzulassung der Revision noch Klage einreichen, ob wir das tun werden oder nicht. Das ist dann eine Sache, die der juristische Beistand bewerten.
Im März 2025 wurde die Klimaneutralität bis 2045 ins deutsche Grundgesetz aufgenommen, und zwar zusammen mit einer Schuldensumme von 500 Milliarden Euro. Dabei existiert seit Dezember 2019 bereits ein Klimaschutzgesetz, das nationale Klimaschutzziele fixiert und jährliche CO2-Budgets für einzelne Sektoren vorsieht. Die Aufnahme ins Grundgesetz hatte daher nicht den Zweck, ein neues Staatsziel zu formulieren, sondern erfolgte hauptsächlich aus finanziellen Gründen, für eine Zweckbindung neuer Schulden. Doch gibt es wirklich keine Verpflichtung, die aus dieser Regelung erwächst? Das fragten wir den Rechtswissenschaftler Professor Dietrich Mooswijk.
Bereits vorher hatte ja das Bundesverfassungsgericht den Artikel 20a des Grundgesetzes, das sogenannte Staatsziel Umweltschutz, in dem vom Klimaschutz nicht ausdrücklich die Rede ist, so interpretiert, dass diese Vorschrift durchaus verpflichtet, Klimaneutralität herzustellen. Das war eine sehr umstrittene Entscheidung. Die Apokalyptiker des Klimaschutzes haben die Entscheidung bejubelt, während Verfassungsrechtler großenteils entsetzt waren, dass das Bundesverfassungsgericht damals diese Vorschrift auf sehr komplizierte und angreifbare Weise so ausgelegt hat, dass da eine Verpflichtung Klimaneutralität herzustellen, enthalten sei. Was jetzt noch hinzugekommen ist, ist diese ausdrückliche Regelung Klimaneutralität als Ziel in 143h Grundgesetz. Das ist aber nicht ausdrücklich ein Staatsziel, sondern es ist ein Ziel, das beachtet werden muss, wenn aus diesem sogenannten Sondervermögen, das mit dieser Vorschrift eingerichtet worden ist, Gelder verwendet werden für den Klimaschutz. Dann müssen diese Investitionen, die dem Klimaschutz dienen, die müssen dem Ziel dienen, bis 2045 Klimaneutralität herzustellen. Das geht noch über das hinaus, was das Bundesverfassungsgericht in seiner Interpretation des Artikel 20a gemacht hat, weil jetzt ja sogar ein Datum, bis wann Klimaneutralität erreicht werden muss, im Grundgesetz steht. Aber, wie gesagt, nach dem Wortlaut dieser neuen Vorschrift bezieht sich diese Zielsetzung nur auf Investitionen, die aus dem Sondervermögen finanziert werden. Das Problem, das sich rechtlich aus der neuen Vorschrift ergibt, ist, dass das Risiko besteht, dass das Bundesverfassungsgericht jetzt auch diese neue Vorschrift heranzieht, um das allgemeine Staatsziel Umweltschutz, das in 20a steht, so auszulegen, dass es durch das Datum des Artikels 143h konkretisiert wird. Also die Rechtsprechung könnte aus der neuen Vorschrift ein allgemein verbindliches Staatsziel machen. Und das wäre katastrophal für die Wirtschaft, weil dann Einschränkungen von CO2-Emissionen noch viel radikaler, noch viel schneller, in noch viel größerem Umfang vorgenommen werden müssten, als es mit der bisher schon sehr anspruchsvollen und sehr weitreichenden und die Wirtschaft belastenden Weise geschehen ist. Der Beschluss des ersten Senats von 2021, der kommt einem wirklich so vor, als sei er von Klimaaktivisten formuliert worden. Und mein Eindruck ist, dass die Bundesregierung sich auch gar nicht richtig verteidigt hat gegen das, was die Kläger da vorgebracht haben. Es war gar keine wirkliche Gegenposition wahrnehmbar. Jedenfalls, da es keine mündliche Verhandlung gab, war es für die Öffentlichkeit auch nicht ersichtlich, dass da wirklich ein Kampf der Pro- und Kontra-Argumente stattgefunden hat. Und selbstverständlich wäre es angemessen gewesen, bei so einer umwälzenden Entscheidung, wie das Bundesverfassungsgericht sie damals getroffen hat, eine Entscheidung, die durch den Wortlaut des Grundgesetzes, durch Sinn und Zweck der Regelungen, die wir bisher haben, in keiner Weise vorgegeben war und die dann gleichzeitig außerordentlich große Tragweite im Hinblick auf die weitere wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland hatte, da wäre es unbedingt angezeigt gewesen, eine mündliche Verhandlung zu machen und die Öffentlichkeit teilnehmen zu lassen an den Argumenten, die dort ausgetauscht werden.
Mit rund 8,4 Milliarden Euro steht Polen aktuell auf Platz 4 der Ukraine-Unterstützer. Dennoch kommt es zwischen beiden Ländern immer wieder zu bilateralen Konflikten, vor allem in Bezug auf Wirtschaft, Geschichte und EU-Integration. Doch die Konflikte reichen wesentlich weiter zurück. Zurzeit streitet man sich wegen des Massakers in Wolhynien, das von der ungarischen aufständischen Armee UPA mit Hilfe ukrainischer Bauern durchgeführt wurde. Näheres erläuterte die Journalistin Aleksandra Rybinska.
Ja, es ist kein neues Thema, sondern das Wolhynien-Massaker hat 1943 und dann auch 1944 stattgefunden. Und das ist schon die historische Aufarbeitung dieses Massakers, ist ein Streitpunkt zwischen der Ukraine und Polen schon seit langem. Es ging hier auch weniger um das Begräbnis dieses Mal, sondern darum, dass der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelensky sich entschieden hat, einer Spezialeinheit der ukrainischen Streitkräfte den Ehrentitel der Partisanenarmee UPA zu verleihen. Und das hat dann direkt zu der Reaktion in Polen geführt, dass der polnische Präsident Karol Nawrocki gesagt hat, gut, wir werden Präsident Zelensky den Orden des Weißen Adlers, das ist die höchste staatliche Anerkennung, dass wir dem entziehen müssen, denn er ist ja verliehen worden für die Vertiefung, die Verbesserung der polnisch-ukrainischen Beziehungen die Zelensky also angestrengt hat. Und Grund für die Verleihung dieses Ehrentitels ist weggefallen. Und vor allem wollte man also auf polnischer Seite hier sozusagen in der symbolischen Geste unseren Widerstand gegenüber dieser Entscheidung Präsident Zelenskys ausdrücken. Die Jury dieses Ordens hat getagt, seine Entscheidung gefallen, aber diese Entscheidung ist nicht veröffentlicht worden, wir wissen nicht welche. Denn Präsident Nawrocki wollte Zelensky Zeit geben, vielleicht seine Entscheidung zu verändern und vielleicht einen anderen Namen für diese Spezialeinheit zu finden. Aber man sieht eigentlich im Augenblick, das ist jetzt schon 2 Wochen, dauert das jetzt schon, dieses Abwarten. Man sieht keine Änderung der Entscheidung auf Seiten der Ukraine. Ganz im Gegenteil, also da sind auch die Emotionen sehr hochgekocht. Und das Wolinien-Massaker ist für die Polen ein Thema, das also sehr, sehr wichtig ist. Es wurden damals von der UPA, von den Ukrainern, zwischen 100 und 150.000 Polen ermordet. Es wurden sogar 2.000 Dörfer dem Erdboden gleichgemacht, verbrannt. Es wurden wirklich Frauen, Kinder gemordet. Frauen, schwangeren Frauen wurden die Kinder aus dem Leib geschnitten und mit Nägeln an Bäume genagelt. Es war wirklich eine unglaubliche Welle der Gewalt. Und die ukrainische Seite will also konsequent dies nicht als Völkermord anerkennen. Und es stößt nun mal sauer auf polnischer Seite, dass wir hatten, glaube ich, gehofft, durch diesen Krieg, der jetzt seit über 4 Jahren tobt in der Ukraine, dass es dort neue Helden geben würde, neue Möglichkeiten, einen nationalen Mythos zu bauen, zu erschaffen in der Ukraine, also darauf tatsächlich die ukrainische Staatlichkeit aufzubauen. Aber das ist nicht passiert. Also die Ukrainer gehen immer wieder in die Vergangenheit zurück und benutzen eben diese doch von polnischer Seite aus gesehen sehr zweifelhaften Helden der UPA. Und für die Ukrainer natürlich ist die Partisanenarmee UPA auch eine Armee, die gegen die Sowjets gekämpft hat. Und sie sagen also, sie beziehen sich auf den Teil der UPA, die gegen die Sowjets gekämpft hat. Nur ich glaube, man kann nicht einfach beiseite schieben und so tun, als hätte es das andere nicht gegeben. Mhm. Und das ist also sozusagen der Kern des Konflikts. Und seit Jahren bemüht sich das Nationale Institut für Erinnerung hier in Polen, Exhumation anzustrengen in der Ukraine. Wir wissen mehr oder weniger durch Zeugenaussagen, wo die Massengräber sind, der Ermordeten. Von 70 Anträgen, die gestellt wurden, also im letzten Jahr allein 25, 26 Anträge auf Exhumierung. Und davon sind nur 4 bewilligt worden. Und jetzt hat eine Exhumierung begonnen, zum ersten Mal. Es ist ja schon sehr lange her, das Massaker. Und es ist ein Massengrab gefunden worden. Aber diese Massengräber sind Hunderte. Und die ukrainische Seite meistens reagiert auf die Anträge gar nicht. Oder sie lehnt sie ab. Und darin sieht natürlich die polnische Seite auch einen schlechten Willen. Es gab natürlich verschiedene Versuche, das auf eine niedrigere Stufe zu stellen. Das heißt, es von der politischen Stufe ein bisschen auf die Stufe der Historikerdebatte und so weiter zu verlagern. Nur das Problem ist, die ukrainischen Nationalisten oder zumindest die rechte Seite des politischen Spektrums in der Ukraine sehr stark in der westlichen Ukraine. Dort gibt es Stepan Bandera-Denkmäler, das war einer der Anführer der UPA. Es gibt Stepan Bandera-Straßen, es gibt Schulen, die seinen Namen tragen. Dort werden die Polen oft dargestellt von der ukrainischen Rechten als Kolonisatoren. Das heißt, die Ukrainer hätten während des Zweiten Weltkriegs nicht nur gegen die Sowjets gekämpft, sondern auch gegen die Polen. Tatsächlich hat ja die UPA auch an der Ermordung von Juden teilgenommen und hat mit den Deutschen kollaboriert damals. Also das wird so dargestellt, dass wir dürfen uns da nicht einmischen, wir dürfen nichts verlangen, weil wir haben ja die Ukraine kolonisiert. Und dementsprechend sind wir die Bösen.
Im November 2018 wurde der freie Journalist Billy Six in Venezuela durch den dortigen Geheimdienst SEBIN festgenommen und in ein berüchtigtes Haftzentrum in Caracas gebracht. Vorgeworfen wurden ihm Spionage, Rebellion und die Verletzung von Sicherheitszonen. Im März 2019 wurde er freigelassen. Im Interview erzählte Six von seinem Gefängnisaufenthalt und kritisierte die aus seiner Sicht unzureichende Unterstützung durch die damalige Bundesregierung. Er hat nun Akteneinsicht bekommen.
Dieses politische System dort war und ist ja autoritär und die wollen nicht, dass da irgendwelche ausländischen Journalisten rumschnüffeln. Und ich habe ja mich ziemlich lange dort aufgehalten und ziemlich viel gesehen, ziemlich viele Leute kennengelernt und auch kritisch berichtet. Und ja, das hat denen nicht gefallen und irgendwann haben sie da halt die Reißleine gezogen. Und dann werden halt so eine Sachen als Ausrede dann verwendet, weil Journalismus an sich ist im venezolanischen Recht nicht verboten. In den Akten taucht natürlich auf, was die AfD alles gemacht hat und was Bürger gemacht haben und viele Briefe auch von Menschen, die hinschreiben und sagen, tut doch mal endlich was. Aber ganz klar, im Außenministerium gab es eine Anweisung, nicht einsetzen für seine Freilassung und für seine Grundrechte. Einmal ist ja Teil geschwärzt. Und das andere, was noch viel seltsamer ist, es gibt dort interne Kommunikation. Und bei vielen Nachrichten, auf vielen Seiten, bricht die mittendrin einfach ab. Ja, also Sie lesen irgendein Gespräch zwischen zwei Personen, das hört auf und auf der nächsten Seite geht es mit was ganz anderem weiter. Und das kann ja keine normale Akte sein, sowas, sondern da ist im Vorfeld irgendwie das zusammengestellt worden und entweder durch Schlamperei oder bewusst Teile weggelassen worden. Das weiß ich nicht. Dazu soll sich das Auswärtige Amt ja jetzt gegenüber dem Verwaltungsgericht Berlin äußern.
Was will er nun tun?
Naja, deshalb gibt es ja seit 2020 die Feststellungsklage. Das Verwaltungsgericht hat die nach langem Kampf 2023 abgewiesen mit der Begründung, sei nicht zulässig, ich hätte die ja einreichen müssen, als ich noch in Haft war in Venezuela. Diese Begründung wiederum hat das Bundesverfassungsgericht 2025 verworfen und seitdem wird der Prozess neu aufgerollt und neu vorbereitet und jetzt muss sich das Verwaltungsgericht inhaltlich befassen und nun wollen wir mal gucken, was rauskommt, ob sie der Bundesregierung zuliebe eine neue Begründung finden, warum das alles doch irgendwie so richtig wäre.
Warum war die Lage in Venezuela so gefährlich?
Naja, einmal, weil das kein Rechtsstaat dort ist und 30 Jahre Haft drohten. Ich war vor einem Militärgericht angeklagt als Zivilist, was selbst nach venezolanischem Recht illegal war. Das Land hatte dazu eine enorme Versorgungskrise. Also es gab Probleme, genügend Lebensmittel bereitzustellen für die Bevölkerung. Es gab Stromausfälle, Wasserausfälle und es gab die Drohung der USA, dort einen Krieg zu führen. Und all diese Sachen zusammen hätten also jederzeit auch mein Leben gefährden können. Abgesehen davon, dass auch gefoltert wird in diesen Haftanstalten. Ne? Das Helikoide-Gefängnis ist die Lubyanka von Venezuela. Dort sind die wichtigsten politischen Gefangenen interniert. Und ich hatte wirklich Glück, dass es kurz vorher einen Wechsel gab an der Leitung dieses Gefängnisses. Da kam ein recht humaner Typ, der erstmal die Folter in diesem Gefängnis abgeschafft hat. Und die wurden dann in anderen Anstalten gefoltert, wenn das wichtig war. Aber in der Zeit genau, wo ich war, eben nicht. Aber das konnte außen keiner wissen. Ja, vorher gab es da ständig alle möglichen Übergriffe. Und ja, ich war allein in einer Zelle ohne Sonnenlicht. Das ist ja auch eine Form von Folter, ohne Frischluft. Hab dann dreimal am Tag so eine Mahlzeit bekommen in so einer Plastikschale. Das ist das, was die Soldaten auch kriegen. Ja, und es wurde versucht, mich auch zu isolieren, indem man also einen Wachmann da vor meine Zelle gesetzt hat, der immer geguckt hat, was ich tue.
Das war der Wochenrückblick beim Kontrafunk, werte Hörer. Vielen Dank fürs Zuhören. Schalten Sie auch in den nächsten 4 Jahren wieder ein. Der nächste Wochenrückblick erscheint am 27. Juni. Bis dahin, machen Sie es gut. Ihr Robert Meyer.